Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Q&A auf meinem Kanal. Es ist das letzte Video vor der kleinen Sommerpause und ja, über die möchte ich jetzt auch zuerst sprechen. Ein paar Informationen, wie und wann geht es hier auf dem Kanal weiter. Und ja, trotzdem möchte ich mich aber mal zuerst dafür bedanken, dass ich mal wieder ganz tolle Fragen hineinbekommen habe. Und ja, deswegen, die werden wir gleich beantworten. Zunächst aber einmal kurz, möchte ich kurz auf die Sommerpause eingehen. Und dafür hole ich meinen Kalender heraus und sehe, heute ist ja der 16.7. beziehungsweise ich nehme es am 15.7. auf. Und ja, 16.7. heute das Video ist das letzte vor der Sommerpause. Das nächste normale Video, wie ihr es kennt, Sonntag um 13 Uhr, kommt am 6.8., also in 3 Wochen, also 2 Wochen Pause im Endeffekt. Und Pause heißt aber jetzt nicht unbedingt Pause, sondern ich werde an sich, wird es keine Shorts und Videos geben, außer zu Sachen, die halt einfach aktuell sind. Ich werde was zu Barbie und zu Oppenheimer machen in Shorts-Form, weil ich sehe die beiden Filme eh in einer Presseverführung und Shorts sind im Endeffekt eh keine großartige Arbeit. Trotzdem, ja, die Shorts werden dann wieder regelmäßig erst ab dem 31.07. erscheinen. Aber ja, es wird halt, wie schon gesagt, zu Barbie und Oppenheimer und vielleicht noch zum anderen Film, den ich in der PV sehe oder sowas, was kommen. Von daher, darauf könnt ihr euch freuen. Und es wird... Also es wird Videos geben, falls ich Rezensionsexemplare bekomme. Ich habe an sich Sachen bestellt, die genau in diese 2 Wochen hier fallen, aber ich weiß nicht, ob sie in der Zeit ankommen. Das heißt, ja, vielleicht wird doch irgendein Video vielleicht erscheinen, eben wie schon gesagt, falls ich ein Rezensionsexemplar bekomme, wofür es ein Unboxing geben muss. Aber ja, falls es nicht, also falls nichts ankommt, dann kommt nichts und falls was ankommt, dann kommt halt ein kurzes Unboxing, aber auch das ist ja keine großartige Arbeit, sondern ist vor allem auch eine Start-Stopp-Aufnahme. Deswegen relativ entspannt. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, ab dem 6.8. geht es dann wie normal weiter, geht es dann ganz normal weiter bei den normalen Videos und bei den Shorts halt ab Montag, dem 31.7. Dort kommen dann auch wieder ganz normal Videos und gibt es sonst so irgendwas zu sagen? Ja, nicht Filmeinkauf, sondern am 18. und 25.7. kommen auch noch Folgen, Podcast-Folgen bei Ein Hauch von Film. Das heißt, falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr auch sehr gerne bei Ein Hauch von Film vorbeigucken. Da gehen wir erst ab dem 1. August, glaube ich, in Sommerpause. Da wollen wir auch 2 Wochen uns frei nehmen, 2-3 Wochen. Das heißt, ja, auch eine Sache, die vielleicht ganz nett ist zu wissen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nichts zu wissen. Das sollte eigentlich reichen an Informationen. Wie schon gesagt, 6.8. werde ich zurückkehren und das wird dann mit einem Filmeinkauf sein, / Infovideo, weil ich mir noch ein paar Gedanken über den Kanal machen möchte. Und ja, deswegen, das wird sich auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall dann kommen. 6.8. Filmeinkauf, / Infovideo, dann bin ich back. Und vielleicht seht ihr auch schon, ich habe eine andere Perspektive als sonst. Ich nehme nämlich über OBS auf und ja, normalerweise nehme ich halt Ton und Video separat auf. Ton über Audacity, Video über mein Handy und dann lege ich das nachher zusammen in meinem Schnittprogramm. Das Problem ist nur, dass halt Ton und Audio dann nicht synchron sind, auch wenn ich das versuche, synchron zu machen. Immer nach 2-3 Minuten hat das so leichten, entwickelt das so ein Buffer. Das heißt, es ist nie 100%ig dann synchron. Bis zum Ende des Videos ist das dann häufig so 4-5 Sekunden Unterschied und das ist überhaupt nicht ideal. Und jetzt nehme ich mal hier über OBS auf und ich hoffe, dass das dann die ganze Zeit synchron bleiben wird und ich dann nicht regelmäßig irgendwie schneiden muss, um damit es halt synchron bleibt. Und deswegen hört ihr auch dieses leichte Rauschen, weil ich das über OBS halt einfach nicht rausschneiden kann. Aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. Denn es ist noch Musik drunter gelegt und so penetrant ist es dann ja hoffentlich auch nicht. Aber ihr könnt trotzdem natürlich gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit den Fragen und wir starten mit Urs Fischers Erbe, aka Timmy, aka mein Podcast-Co-Host bei Ein Hauch von Film, ja, Tim. Und er hat eine ganz tolle Frage gestellt, mit der ich sehr viel Spaß hatte, denn ich habe so viel Zeit in diese Frage investiert. Wenn du dir einen fiktiven Film zusammenstellen könntest, Genre, grobe Handlung, Cast, Crew, wie würde dieser aussehen? Oder anders formuliert, welchen fiktiven Film würdest du gerne sehen? Einschränkung Living Persons Only, also nur lebende Personen. Und ja, mein fiktiver Film ist ein Mystery Thriller, denn ich weiß, ich hatte irgendwie Lust darauf. Ich hatte auch ein bisschen in der Uni, wir sollten da Kurzgeschichten schreiben und da hatten wir eine mit, also sollte ich eine schreiben mit Traumlogik und irgendwie hat es Traumlogik mir irgendwie angetan momentan Und deswegen ist auch die Handlung des Filmes so ein bisschen mit Traumlogik verwoben. Erst einmal steht im Vordergrund ein Alkoholiker, der ganz alleine ist, denn seine Frau hat sich von ihm geschieden, eben durch seinen andauernden Alkoholkonsum. Er hat mit seinen Kindern nicht mehr viel zu tun und jeden Abend schläft er halt betrunken in seinem Sessel ein. Und er hat aber eines Nachts einen Traum und er hat verschiedene Träume im Laufe des Filmes und die möchten ihm praktisch eine Botschaft mitgeben. Das heißt, es gibt Albträume, es gibt fröhliche Träume, da sollen auch so verschiedene Genres dann eingearbeitet werden in diese Träume und sie möchte ihm diese Botschaft mitgeben, das Leben zu verändern, vielleicht wieder was mehr mit seinen Kindern zu unternehmen oder mit dem Alkoholtrinken aufzuhören oder langsam damit aufzuhören, von 0 auf 100 ist er selten möglich so richtig, oder wieder Kontakt zu suchen zu seiner Ex-Frau oder auf ein Date zu gehen, irgendwie sowas, und das alles halt in verschiedenen Genres verwoben durch diese Träume, die halt eben selbst auch eine Traumlogik haben, das heißt, es gibt keinen Anfang und kein Ende in den Träumen. Es gibt Handlungswechsel, die ganz abrupt sind. Und es soll alles es soll sehr surreal sein in den Träumen und so inszeniert sein wie die Theatersequenz in Bowls of Raid. Falls ihr Bowls of Raid gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Oder schaut euch den Trailer an, da sieht man es auch sehr stark. Das heißt, es gibt auch so eine große Künstlichkeit, welche ich einfach cool finde. Und wie schon gesagt, in diesen Träumen gibt es halt, werden ihm praktisch seine Fehler so aufgewiesen, die er halt dann verändern soll. Es gibt, ich habe mir eine Sequenz überlegt, wo er praktisch gestorben ist und wie bei einer Beerdigung so aufgebahrt liegt. Also der Sargdeckel ist offen, das heißt, man kann ihn angucken. Und diese ganze Sequenz ist praktisch aus seiner Ego-Perspektive, aus seiner POV. Und er blickt praktisch durch die Kirche und in der Kirche befindet sich kein Mensch, außer der Priester, welcher lacht, weil niemand da ist. Und versucht er praktisch sein Leben so zu verändern, dass halt ihn mehr Menschen lieben und er nicht so alleine ist. Aber es gelingt ihm nicht wirklich, weil seine Sucht halt eben so stark ist und weil man eine Sucht nur so schwer bekämpfen kann. Das heißt, er probiert Kontakt zu seinen Kindern aufzubauen, aber es gelingt ihm irgendwie nicht. Und seine Sucht reißt ihn einfach immer wieder in den Abgrund. Und egal, wie sehr diese Träume versuchen, ihm zu helfen, versuchen, ihn wachzurütteln, es gelingt einfach nicht. Und so stirbt er am Ende des Filmes und er ist aber an dem Abend nüchtern. Das ist sein erster nüchterner Abend seit weiß Gott wie vielen Jahren und er träumt deswegen auch gar nicht, sondern er stirbt einfach friedlich und das ist anscheinend mein Hund, warum sie auch immer bellen muss, egal, sonst nicht ablenken. Auf jeden Fall, er stirbt und man sieht dann als letzte Einstellung seine Beerdigung und da sind nicht viele Menschen, aber zumindest seine Familie ist dort und er ist nicht ganz alleine, wenn er stirbt, und das ist so die Story, die ich mir überlegt habe. Hat mich gerade so, als ich drüber gesprochen habe, etwas an The Whale erinnert. The Whale hat ja durchaus eine ähnliches, also zumindest so von der Grundidee eine leicht ähnliche Story, aber ist es dann das nicht ganz? Aber, ja, denke ich gerade, dass so ein paar Parallelen bestehen. Wer weiß, vielleicht hat ja mein Hauptdarsteller dann ja auch den Oscar sicher. Aber ich sollte mir erstmal die Crew überlegen und da habe ich mir, Tim, du hast Cast und Crew zuerst genannt, aber ich habe mit der Crew angefangen, weil ich die Spannung weiterhin aufbauen wollte, nämlich mein Regisseur und mein Autor des Filmes gleichzeitig. Das heißt, wir haben einen Autorenfilmer und im Endeffekt, wo ich The Whale gesagt habe, würde natürlich Darren Aronofsky passen, aber nee, lass mal, am Ende baut er da irgendwelche Bibelbezüge ein, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich möchte Paul Thomas Anderson haben. Ich hätte es langweilig gefunden, hätte ich einfach David Lynch oder Ari Aster oder von mir aus auch Wong Kar-wai genannt, wo Leute einfach wissen, dass ich die Filme liebe und wahrscheinlich einfach jeden Film nehmen würde, den sie machen. Aber ich habe mir gedacht, Paul Thomas Anderson, natürlich auch ein Regisseur, den ich vergöttere, aber ich glaube, es ist nicht so diese ganz offensichtliche Wahl. Und ja, Paul Thomas Anderson ist ein beeindruckender Regisseur und ich glaube, er könnte halt gerade diese surrealen Traumsequenzen sehr gut inszenieren. Als Kameramann habe ich mir Emanuel Lubezki überlegt, eben weil Lubezki krasse One-Shots inszenieren kann und die Träume, vielleicht bestehen die Träume ja auch so aus leichten One-Shots, gerade wenn dann so der Handlungsortwechsel ist, das kann man vielleicht damit so einer irgendwie geschickt mit Schatten und Licht lösen, dass dann praktisch aus einem Setting zwei Settings werden, zwei unterschiedliche, keine Ahnung, sowas habe ich mir überlegt und ich glaube, Emanuel Lubezki wäre ein Mann dafür, der das gut organisieren könnte und sehr gut einfangen könnte. Außerdem möchte ich einfach mehr von Emanuel Lubezki bekommen, der Mann war in letzter Zeit viel zu untätig, ist ja der Kameramann von Children of Man, von Birdman, The Revenant und der Mann, ich brauche einfach mehr Werke von ihm. Und deswegen, Emanuel Lubezki hinter der Kamera, Komponist Bobby Krillage, weil ich einfach glaube, dass Bobby Krillage gute Töne für diesen ganzen Film inszenieren könnte. Gute Töne in Sachen fröhlich, in Sachen Trauer aber auch natürlich. Hat man ja bei Birds of Prey, Midsommar oder auch Midsommar gesehen, beziehungsweise gehört. Und als Editor habe ich hier Lucien Johnston stehen, das ist der Haupteditor von Ari Aster. Wie wäre es aber mit Jennifer Lame? Die ist mir auch gerade so spontan noch eingefallen. Jennifer Lame hat Hereditary geschnitten, aber auch ist jetzt die Kamera, die Editorin von Christopher Nolan seit Tenet und hat auch bei Oppenheimer den Film geschnitten. Und ich glaube, Jennifer Lame könnte auch eine sehr interessante Wahl sein, eben weil sie sich jetzt auch immer weiter so nach oben gearbeitet hat. Ich meine, weiter oben als Christopher Nolan ist wohl kaum möglich. Von daher, wäre das so meine Crew. Regisseur und Autor Paul Thomas Anderson, Kameramann Emanuel Lubezki, Komponist Bobby Krillage und Editor oder Editorin wäre dann, ich würde sogar eher Jennifer Lame nehmen. Also nehmen wir Jennifer Lame. Und als Cast, da habe ich mich wirklich schwer getan. Da habe ich mit am meisten überlegt, welchen Hauptdarsteller ich haben möchte. Die Frau von ihm, das kam alles irgendwie relativ schnell. Da hatte ich viele Gedanken, aber wer soll der Hauptdarsteller sein? Wer soll den Alkoholiker spielen? Ich habe mir überlegt, die Hauptfigur soll so etwa 50 Jahre alt sein. Und als erstes ist mir in den Kopf gekommen, Tom Cruise. Das liegt daran, dass ich Mission Impossible jetzt auch ein bisschen gesehen habe, durch eben Dead Reckoning. Aber ich fand auch einfach diese Verbindung cool. Mal wieder Tom Cruise in einer ernsten Rolle. Und dann wieder verbunden mit Paul Thomas Anderson. Ich meine, Paul Thomas Anderson und Tom Cruise haben ja schon bei Magnolia zusammengearbeitet und das war eine beeindruckende Schauspielperformance. Und ich würde einfach gerne Tom Cruise mal wieder in so einer richtig guten Schauspielperformance sehen. Ich weiß, als Privatperson schwierig, aber ja, darauf habe ich jetzt einfach mal nicht geblickt. Und ich denke schon, dass er das machen könnte, aber er ist eigentlich ein bisschen zu alt. Er ist ja schon über 60, das heißt, er sieht nicht aus wie 60, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich es nicht ganz ideal finde. Ich denke auch, dass Adam Driver, ist mir auch durch den Kopf gegangen, wäre auch nicht ganz ideal, weil er ist zu jung, Anfang 40, ich weiß es nicht, würde ich auch nicht nicht ideal für die Rolle des Alkoholikers. Und dann habe ich überlegt, okay, ich möchte eigentlich gerne mal wieder einem Schauspieler die Chance geben, so wirklich zu glänzen und seine Karriere nochmal so ein bisschen neu zu starten, denn die ist in den letzten Jahren wirklich in die falschen Fugen geraten, was vor allem daran liegt, dass er sich auf das Superhelden-Kino konzentriert hat und The Suicide Squad, Morbius, das war vielleicht alles nicht wirklich das, wofür Jared Leto geboren ist und ich würde Jared Leto gerne mal wieder in so einer Rolle sehen, wo er wirklich Method-Acting betreiben muss, er hat ja schon mal einen Süchtigen gespielt in Requiem for a Dream, das heißt, er kennt so ein bisschen das, was auf ihn zukommen könnte, auch wenn es dort natürlich eine andere Droge war, aber ich glaube, Jared Leto könnte eine sehr gute Besetzung sein, nicht mit seinen langen Jesushaaren, sondern kurz geschoren hätte ich ihn gerne. Und ich glaube, er könnte, wie schon gesagt, eine sehr, sehr gute Besetzung dafür sein. Paul Thomas Anderson und Jared Leto klingt sehr interessant, eben weil ja Paul Thomas Anderson auch so ein Schauspielregisseur ist. Und ich glaube einfach, dass sie was Großes zusammen bewirken könnten. Als Frau habe ich mir Heva Graham überlegt. Kennt man natürlich aus Boogie Nights oder auch aus Twin Peaks. In Boogie Nights spielt sie das Roller Girl, in Twin Peaks Annie oder auch in Hangover, da spielt sie die Stripperin, also die Frau, die am Ende, oder die in der Nacht, wo sie den Hangover haben, Stu heiratet. Das heißt, ja, ich mag Heva Graham einfach und sie hatte nie so wirklich die Chance bekommen, finde ich, in einer Rolle so richtig zu glänzen und die Chance möchte ich ihr jetzt geben. Ich glaube, sie ist auch so ziemlich genau 50 Jahre alt und passt damit perfekt in diesen Film. Und als Nebenrollen hätten wir dann noch, ich habe mir drei Nebenrollen überlegt, Mia Goff soll so ein bisschen den Love Interest von Jared Leto in den Träumen spielen, der Altersunterschied, den habe ich auch bewusst gewählt, eben weil er so ein bisschen in seiner Midlife-Crisis sein soll und sich an eine Frau ranmacht, die halt eben, also die zum einen sowas Mysteriöses an sich hat. Ich finde, Mia Goff hat sowas unfassbar Mysteriöses an sich und auch sowas Wahnsinniges und gleichzeitig aber halt auch so, also die ich einfach so, die einfach aus, alles aus ihm herauskramen soll. Eben wie schon gesagt, also dieses Mysteriöse verkörpern soll. Und ich glaube, Mia Goff ist da die perfekte Frau für. Und ich denke, das könnte sehr gut passen. Vor allem auch durch diesen Altersunterschied, dass dort halt gezeigt wird, dass er komplett in seiner Midlife-Crisis ist. Und er sich dann sogar an eine so viel jüngere, ich glaube, das ist ein 20 Jahre Unterschied, Frau ranmacht. Dann habe ich mir noch zwei Nebenrollen überlegt. Und die eine, ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber jetzt, wo ich The Fabelmans gesehen habe, David Lynch als irgendwie Vater von dem Alkoholiker. Ich weiß nicht, ich sehe das absolut. Einfach David Lynch in dem Film zu haben. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche das. Und Benicio del Toro. Ich glaube, Benicio del Toro könnte auch sehr cool sein. Vielleicht so als Arbeitskollege oder als Freund von dem Alkoholiker, der auch in einigen Träumen auftritt. Also, ich finde, das ist ein cooler Cast. Jared Leto, Heather Graham, Benicio del Toro, David Lynch, Mia Goff. Klingt schon sehr interessant. Und das soll dann so ein surreales Werk sein. Hat eben aber auch mit gesellschaftskritischen Elementen. Und das darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Über diesen Film, den ich kreiert habe. Von daher nochmal vielen Dank an Tim für die coole Frage. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Sebastian Nerdwissen fragt, was ist dein Lieblingskriegsfilm und wie stehst du zu Andrei Tarkovsky? Liebe deine Videos, mache weiter so. Vielen Dank. Mein Lieblingskriegsfilm zuerst einmal. Ich bin ja großer Fan von Pan's Labyrinth und wenn man den als Kriegsfilm zählen möchte, spielt ja im spanischen Bürgerkrieg, dann ist es auf jeden Fall Pan's Labyrinth. Ansonsten Apocalypse Now oder auch Jojo Rabbit, das sind zwei Filme, die ich wirklich vergöttere und sehr, sehr gerne angucke. Und deswegen, ja, mein Lieblingskriegsfilm so an sich, aber Pan's Labyrinth, wenn man ihn halt als Kriegsfilm zählen lassen möchte. Ich habe gerade aber auch nochmal kurz vor der Aufnahme Dunkirk gesehen und Dunkirk ist auch verdammt cool, aber ja, habe ich jetzt, glaube ich, auch erst zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal war irgendwann zum Blu-ray-Release 2018. Deswegen, aber ich finde ihn trotzdem halt wirklich überragend. Ich finde es ein bisschen blöd, dass viele Leute den halt so schlecht empfinden, aber zur Frage Subjektivität und Objektivität kommen wir nachher nochmal. Noch die zweite Frage war ja, wie stehst du zu Andrei Tarkovsky? Ich habe schon lange überlegt, mal zu Andrei Tarkovsky ein Video zu machen, beziehungsweise ein Ranking zu all seinen Filmen, davon muss ich immer noch Solaris sehen, aber Andrei Tarkovsky natürlich sehr beeindruckender Regisseur. Stalker ist natürlich so sein großes Magnum Opus, finde ich, aber es sind halt natürlich auch sehr anstrengende Filme, für die man im richtigen Vibe sein muss und im richtigen Mood auch. Denn wenn man dort nicht bereit dafür ist, sich praktisch 3 Stunden anöden zu lassen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, dann muss man den Film eigentlich gar nicht anschmeißen. Denn man muss dort einfach Geduld aufbringen und das konnte ich bei vielen seiner Filmen, bei vielen Filmen aber auch nicht, beziehungsweise, was heißt 4? Ich glaube, er hat 7 oder 8 Filme gemacht. Das heißt, ich glaube, die Hälfte fand ich wirklich gut und die andere Hälfte so, meh. Aber trotzdem, Andrei Tarkovsky als Gesamtwerk einfach ein unfassbar beeindruckender Regisseur und wahrscheinlich auch einer der besten, die jemals auf dieser Erde wandelten. Das ist dann die Frage von Sebastian Nerdwissen gewesen, vielen Dank. Und wir kommen zum guten V, der vorletzte Fragensteller in dieser Folge, welcher auch eine sehr interessante Frage gestellt hat, die aktuellen Bezug hat, denn Dune 2, der neue Trailer kam ja raus und die Frage zielt auch auf Dune ab. Würdest du dir nach Part 2 von Dune einen eventuellen dritten Teil von Denis Villeneuve wünschen, dass die weiteren Bücher von einem anderen Regisseur verfilmt werden, wenn Denis Villeneuve kein Interesse an weiteren Filmen hat? Also, will ich, wenn Denis Villeneuve Dune Messiah gemacht hat, den dritten Teil, welchen Denis Villeneuve unbedingt machen möchte, um seine Trilogie abzuschließen, möchte ich dann, dass die weiteren Bücher auch verfilmt werden? Und wenn ja, von wem, wenn es nicht Denis Villeneuve macht? So, ich habe mir erstmal überlegt, will ich, dass diese Bücher verfilmt werden? Ich habe keine Ahnung, was darin passiert, ich habe keine Ahnung von Dune. Deswegen inhaltlich habe ich keine Ahnung, inwiefern man da an der Geschichte von Paul Atreides irgendwie ansetzen kann. Ich weiß ja nicht mal, ob er Dune Messiah überlebt, von daher keine Ahnung. Aber so an sich, ich vermisse gute Trilogien. Am liebsten wäre es mir, wenn Dune als Trilogie abgeschlossen bleibt. Aber es wäre ja langweilig, wäre das meine Antwort, denn ich denke natürlich auch sehr gerne darüber nach, welcher Regisseur könnte denn in die Fußstapfen von Denis Villeneuve treten, wenn er seine 3 Filme gemacht hat und das Studio aber sagt, hey, wir wollen unbedingt mehr machen. Und dann habe ich überlegt, also es muss natürlich ein Regisseur sein, der Dune irgendwie verehrt. Und das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die beiden Regisseure Dune verehren, aber ich denke, das ist schon eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, wenn man der Regisseur von Dune sein möchte, dass man das Werk irgendwie verinnerlicht hat in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob es bei meinen Regisseuren der Fall ist, aber ich kann es mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass sie perfekt in diese Welt hineinpassen würden. Und das wäre zum einen Matt Reeves. Matt Reeves hat ja The Batman gemacht oder auch die neuen Planet der Affen-Filme. Und The Batman hat ja auch schon so diese politische Ebene. Und wenn auch in den weiteren Dune-Büchern diese politische Ebene eine große Rolle einnimmt, dann glaube ich, dass Matt Reeves ein sehr guter Regisseur dafür sein könnte. Und er hat ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er wirklich richtig fantastische Blockbuster inszenieren kann. Und deswegen glaube ich einfach, dass Matt Reeves, wenn man Denis Villeneuve nicht bekommen könnte für die weiteren Filme, dass er die perfekte Wahl wäre. Vor allem, weil er ja auch schon mit Greg Frazier zusammengearbeitet hat während The Batman. Und also, wie gut passt denn das? Also, The Batman und Dune, bei beiden Filmen hat Greg Frazier die Kamera geführt. Und welcher Regisseur wäre nach den Villeneuve, dann die perfekte Wahl natürlich Matt Reeves, meiner Meinung nach. Und falls man das aber nicht bekommen würde, weil man vielleicht auch Greg Fraser nicht bekommt, weil Matt Reeves kein Interesse hat, weil er so viel mit Batman zu tun hat, keine Ahnung, dann hätte ich noch eine Notlösung parat, eine Notlösung, und das wäre Gareth Edwards. Ich habe ja eine Gareth Edwards, also eine positive Gareth Edwards Agenda am Laufen. Ich liebe diesen Mann und ich liebe seine Werke. Und ich finde Godzilla visuell so unfassbar beeindruckend. Ich bin aber auch, riesiger Fan von Rogue One, welcher für mich wahrscheinlich der beste neue Star Wars Film ist. Also alles seitdem, also eigentlich alles nach der Originaltrilogie, da ist meiner Meinung nach Rogue One der beste Film. Und deswegen, ja, Gareth Edwards weiß es zu inszenieren. Ich denke, erzählerisch kommt er nicht da an Denis Villeneuve heran. Aber vielleicht hat er ja einen guten Drehbuchautor. Ich glaube, Gareth Edwards schreibt ja auch gar nicht selbst. Das heißt, vielleicht bekommt man da ja irgendwie einen guten. Ich könnte es mir von der Inszenierung her zumindest erweist man diese übernatürlichen, oder nicht übernatürlich, aber diese monumentalen, epochalen Dinge einfängt. Er weiß es einfach. Das hat er mit Godzilla bewiesen. Häufig hat er das ja aus einer POV aufgenommen im Godzilla von 2014, was ich inszenatorisch so eine absolut geniale Idee finde. Oder auch Rogue One hat krasse Ideen inszenatorisch, und von daher, ich bin großer Fan von ihm und ich glaube einfach, dass er durchaus inszenatorisch in die Fußstapfen treten könnte, und vielleicht will man kein Meisterwerk dabei herausbekommen, aber zumindest einen sehr, sehr, sehr guten Film. Das ist doch auch was. Und von daher Gareth Edwards meine Notlösung, falls Matt Reeves nicht den Posten übernehmen möchte. Und damit kommen wir zum letzten Fragensteller, und das ist Ryan Anderson, der Echte, welcher natürlich auch wie jedes Mal Fragen gestellt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Da sind nämlich mal einige mit dabei, 4 Fragen nämlich ganz genau. Und wir starten mit der ersten Frage: Was hast du in der Sommerpause noch so vor? Und in der Sommerpause, was ja so gut 2-3 Wochen sind, im Endeffekt ist ja die Frage, die Woche, wo ich Shorts aufgenommen habe, dann für, ab dem 31.07. und dann der 6.08. mit dem Filmeinkauf, das ist ja im Endeffekt auch nochmal frei. So, das ist ja auch im Endeffekt nichts Großes zu tun, sage ich mal, sondern der Filmeinkauf, / Infovideo, ist auch nochmal, um so ein bisschen Entspannung zu haben, nicht direkt mit einem riesigen Video reinzustarten nach der Sommerpause. Und ich möchte halt vor allem den Kurzfilm, den ich schon mal angekündigt habe, ich glaube in der letzten oder vorletzten Q&A-Folge, und das Comedy-Special. Daran möchte ich vor allem weiterarbeiten, weil meine Eltern sind nicht da, das heißt, ich habe das Haus für mich, außer dem Hund, und deswegen, daran möchte ich halt wirklich arbeiten. Und den Kurzfilm möchte ich fertig machen, beziehungsweise damit anfangen und fertig machen. Das soll kein großes Projekt werden, sondern klein, coole kreative Ideen einbauen, und dann werdet ihr sehen, dass das hoffentlich existiert. Und das Comedy-Special, da habe ich ja schon gesagt, dass ihr da nicht vor Ende des Jahres mit rechnen solltet, aber ich möchte es halt, also ich möchte, muss halt daran weiterarbeiten. Ich muss die Zeit finden, daran weiterzuarbeiten, und wenn ich halt noch ein Video im Hinterkopf habe, an dem ich arbeiten muss, dann kann ich das einfach nicht, und deswegen habe ich mir auch vor allem diese 2-3 Wochen freigenommen, um daran wirklich entspannt arbeiten zu können. Und ja, deswegen Kurzfilm und Comedy-Special ist so mein oberstes Ziel, woran ich viel, viel weiterarbeiten möchte, und ja, das habe ich so in der Sommerpause vor, und ansonsten natürlich auch ein bisschen chillen. Der Hund ist hier, das heißt, der will natürlich auch nicht vernachlässigt werden, und ja, das sind so meine Ziele für die Sommerpause, aber da ist natürlich, was euch natürlich vor allem interessiert, der Kurzfilm und das Comedy Special mein oberstes Ziel. Dann haben wir doch eine sehr interessante Frage, nämlich: Bewertest du Filme eher subjektiv oder objektiv? Und ich bin der festen Überzeugung, es gibt keine Objektivität. Also es gibt keine Objektivität, weil alles ist subjektiv. Ich kann ja beispielsweise Daniel der Zauberer kann ich einfach als... gut, Daniel der Zauberer, ist Daniel der Zauberer objektiv ein schlechtes Werk? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man ja schon sagen, dass der Objektivität relativ weit geht, weil er scheiße gedreht, scheiße geschauspielert. An diesem Film ist einfach alles scheiße. Aber genau das ist die Magie. Genau das finde ich subjektiv einfach magisch, dass er einfach in einem Belang so scheitert. Und irgendwie auch sympathisch. Das finde ich irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, der Film hat doch einfach Herz so. Keine Ahnung, warum muss ich immer über Daniel der Zauberer sprechen? Aber, oder was noch ein besseres Beispiel ist, irgendwelche großen Filme, sowas wie Tenet oder Interstellar, welche meiner Meinung nach eher durchschnittlich sind. Viele Leute finden die ja überragend. Oder auch auf IMDb, auf Letterboxd sind die bei den bestbewerteten Filmen aller Zeiten mit dabei. Tenet jetzt nicht, aber Interstellar beispielsweise. Und Interstellar, ich glaube, da kann man sich zumindest auch wieder relativ objektiv darauf einigen. Visuell und auch musikalisch ist der Film unfassbar krass. Aber schauspielerisch, da schneiden sich schon wieder die, also da ist man wieder unterschiedlicher Meinung, denn beispielsweise Anne Hathaway finde ich in dem Film grausam. Und ich bin mir ziemlich sicher, der generelle Ton ist aber eigentlich eher, dass alle Schauspieler richtig toll sind. Deswegen ist in gewisser Weise, es gibt keine Objektivität, aber es gibt ja eine Masse. Und beispielsweise ist man ja durch den Average auf Letterboxd, wenn viele Leute etwas gut finden in einem Film, grenzt das ja an Objektivität, weil viele subjektive Meinungen dann ja, man könnte sagen, zu einer objektiven Meinung oder objektiveren Meinung zusammengeschmolzen werden. Aber was bringt es mir? Also was bringt es mir, objektiv zu bewerten? Wenn ich einen Film trotzdem nur mittelmäßig empfinde, weil er mich emotional gar nicht berührt, weil er mich einfach nicht toucht, dann muss ich dem keine gute Wertung geben, denn subjektiv fand ich ihn einfach nicht sonderlich krass, außer halt von, vielleicht von den Effekten und von der Musik her. Deswegen, das hat auch irgendwas damit zu tun, dass ich ja immer noch meine eigene Meinung äußern möchte auf meinem Letterboxd-Profil. Und ich kenne viele Leute, die halt komplett objektiv bewerten, und für mich macht das keinen Sinn. So, du orientierst dich an einer Masse, die du nicht kennst, und orientierst deinen Filmgeschmack danach. Und das finde ich einfach blödsinnig, weil das ist doch irgendwie das Coole, dass man seinen eigenen Geschmack irgendwie aufbaut. Beispielsweise die Filme aus Hongkong, welche ich häufig genieße, die haben jetzt hin und wieder auch nicht den allerbesten Average, und trotzdem kann ich was daraus herausziehen, was ich ganz überragend finde oder ganz spaßig finde. Nicht mal überragend, sondern weil ich einfach mag. Und wenn man sich dann dort so sehr auf irgendwelche Zahlen konzentriert, die aber nicht mehr der eigenen Meinung großartig entsprechen, sondern wenn man das Gefühl hat, wie so eine Art Gruppenzwang, okay, ich darf den jetzt nicht schlecht bewerten, dann finde ich das eher ziemlich problematisch, denn als Erwachsener, wenn ich eine eigene Meinung mir bilden, ich finde es einfach wichtig, dass ich mir eine eigene Meinung bilden kann zu einem Film und auch über die eigene Meinung sprechen kann. Und ich dann nicht sage, okay, Leute finden den objektiv gut. Ja, aber was findest du an dem gut? Ja, Leute finden das und das an dem gut. Aber was ist deine objektive Meinung? Warum kannst du nicht über den Film sprechen? Warum musst du dich immer auf das berufen, was andere Leute sagen? Das finde ich schwierig. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, man sollte sich nicht an irgendwie Objektivität aufhängen. Eben, wie ich schon gesagt habe, weil Objektivität für mich nicht existiert. Und, ich hätte eben eine eigene Meinung haben möchte. Deswegen kann ich auch nur jedem weitergeben. Bildet euch eine eigene Meinung. Habt einen subjektiven Filmgeschmack. Guckt Filme, die vielleicht auch nicht den besten Average auf Letterboxd haben, die euch aber einfach ansprechen, die euch einfach interessieren. Ich habe letztens den Hercules von 2014 oder so gesehen mit Dwayne The Rock Johnson, und ich fand den super spaßig. Der hat ganz coole Sachen zur Geschichtsschreibung irgendwie thematisiert, auch zu diesen Mythen in der griechischen Mythologie, dass man da vielleicht nicht alles so ernst nehmen sollte, dass es selbst übertrieben wurde, schon während der Geschichtsschreibung. Ey, das sind geile Ideen gewesen, und auch Dwayne The Rock Johnson war irgendwie sehr unterhaltsam als Hercules. Es war Trash, aber es hat Spaß gemacht und es war kurzweilig und ich kann dem auch eine ganz nette Wertung dann geben, denn klar, objektiv ist es wahrscheinlich nicht der beste Film aller Zeiten, aber er hat mir Spaß gemacht, und da muss man auch nicht immer dann so versnobbt rangehen und sagen, okay, ich hasse alles, was irgendwie Spaß macht, weil so viele, also sieht man ja auch so häufig irgendwie, dass Sachen, die Spaß machen, so häufig eine schlechte Wertung bekommen, und ich weiß nicht, auch wenn Sachen nicht perfekt aussehen, habt ihr einfach Spaß damit. Iga von S.S. Rajamouli, wo sich ein Mann in eine Fliege verwandelt wird. Der ist auch komplett dämlich, hat grausame Effekte, aber er hat trotzdem irgendwie diesen gewissen Touch, diesen gewissen Wahnsinn, der einfach sympathisch ist und der für den ich einfach Freude empfinde und wo es für mich einfach bereichernswerter ist, den zu gucken, als irgendeinen Film, der einen 4,4, also ein Average von 4,4 hat und damit eine Allgemeinheit als unfassbar gut gilt, aber vielleicht auch einfach, keine Ahnung, der auf meinen persönlichen Filmgeschmack gar nicht zugeschnitten ist, weil ich das irgendwie ätzend finde, die Erzählweise. Vielleicht kenne ich ja schon was von dem Regisseur oder so. Und ich sage ja trotzdem nicht, dass ich den niemals gucken möchte, aber ich möchte trotzdem mein ganzes Leben nicht nach irgendwelchen Zahlen richten, die irgendeine anonyme Masse, die ich eh nicht kenne, so entschieden hat. Von daher, ja, ich bin der festen Überzeugung halt, vertraut auf eure subjektiven Meinungen, das ist absolut richtig, und werdet zu Leuten, die sich auch eine subjektive Meinung bilden können. Wie schon gesagt, es gibt genügend Leute, die heutzutage nicht mehr eine subjektive Meinung bilden können. Das finde ich grausam, denn weil man beim Gefühl auch nicht mehr anecken darf und sowas. Deswegen, wie schon gesagt, traut euch ruhig immer so aus der Masse herauszutreten. Das schadet nicht, meiner Meinung nach. So, sondern so ein bisschen gekitzelt zu werden und andere Leute zu kitzeln mit einer interessanten Meinung, darauf kommt es auch irgendwie an. Würden wir alle, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn wir alle alle die gleichen Filme gut finden würden, dann würde ja gar kein Diskurs herrschen. Und wenn dann Leute wirklich manche Filme gut oder schlecht finden und man auch so eine gewisse Bandbreite hat, dann bekommt man ja auch einen neuen Blickwinkel auf den Film, eine positiven, vielleicht eine, kommt dann jemand, der eine negative Einstellung zum Film hat, einen positiven Blick darauf, und vielleicht kann ich, der den Film auch absolut liebt, aber auch verstehen dann, was man an dem Film kritisieren könnte. Deswegen, das finde ich einfach wichtig, und keine Objektivität bitte. Außer natürlich, dass dieser Filmkanal hier, dass dieser YouTube-Kanal objektiv gut ist, das weiß natürlich jeder, da gibt es natürlich wieder Objektivität, aber egal. Wenn du einen Film aus dieser Welt verbannen dürftest, welcher wäre das? Ich habe mir überlegt, ich möchte nicht in eine moralische Richtung gehen. Ich möchte nicht sagen The Birth of a Nation, weil er ekelhaft rassistisch ist, weil dann könnte ich auch, es gibt auch genügend andere Filme, die ich einfach moralisch so schwierig, die moralisch einfach so schwierig sind, dass ich einfach, oder was heißt schwierig, die einfach moralisch ekelhaft sind und die man deswegen rein theoretisch schon aus ihrer Message her verbieten müsste oder verbannen müsste. Aber ich bin nicht hier, um heute moralisch über irgendwelche Filme zu urteilen, denn keine Ahnung, sowas wie Hanau oder auch Auschwitz von Uwe Boll, die haben ja auch keine schlechte, also die haben ja keine schlechte Intention von Uwe Boll beispielsweise, hoffe ich zumindest, aber sollte Uwe Boll einen Auschwitz-Film inszenieren? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Keine Ahnung, was auch immer das war. So nach 30 Minuten ist das Gehirn einfach teilweise so Matsche. Vor allem bei 30 Grad draußen, tut mir leid. Deswegen, nein, ich möchte nicht irgendwie in eine moralische Richtung gehen. Ich habe mich einfach dazu entschieden, Conjuring zu verbannen, weil ich einfach keinen Jumpscare-Horror sehen möchte. Und weil ich dadurch hoffe, diese ganze Welle an Jumpscare-Horrorfilmen verbieten zu können. Also, beziehungsweise mit einem Film versuche ich, eine ganze Welle an grausamen Horrorfilmen einfach, wegzuschleudern, dass sie hoffentlich niemals produziert werden, weil niemals die Produzenten merken, okay, so anspruchsloser Müll wie Conjuring wird erfolgreich. Von daher, meine Antwort ist Conjuring. Ja. Darüber können sich auch viele Leute aufregen, aber das passt perfekt zur nächsten Frage. Da ich in letzter Zeit auf Discord viel bei anderen YouTubern das mitbekommen habe, hier eine Frage: Wie gehst du mit Hate um? Dir einen angenehmen Urlaub. Vielen Dank. Wie gehe ich mit Hate um? Ich habe keinen Hate. Ist relativ einfach. Ich bekomme im Endeffekt keinen Hate. Dafür ist mein Kanal zu klein. Und ich glaube auch mein Content ist unhatebar. Ist offiziell so. Ich bekomme alle 3-4 Wochen meinen bösen Kommentar. Das heißt, bei dem Video zu den besten Western, oder zu dem Short, zu dem Short, die besten Western aller Zeiten, da habe ich ja gesagt, John Wayne ist ein Rassist. So. Und da haben Leute mir gesagt, dass ich Vogue wäre oder linksgrün versifft. Und, also, keine Ahnung. Auch wenn das 10 Kommentare geschrieben haben, das ist für mich kein richtiger Hate. So, das war einfach, keine Ahnung. Ich stehe, John Wayne war ein fucking Rassist. So, ist halt einfach so. keine Ahnung. Deswegen, ich gehe da gar nicht großartig mit um. Es gibt ja auch berechtigte Kritik, die aber in der falschen Ausdrucksweise ist. Und da finde ich, muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Weil Hate an sich, also Hate klingt ja immer sowas wie, es hat keinen Nährboden, es ist einfach nur Hate, es hat keine Substanz, und das ist ja unbedingt nicht so. Häufig kann ja auch Hate berechtigte Kritik sein, aber die Ausdrucksweise ist einfach scheiße, aber die bekomme ich halt nicht. Wenn ich konstruktive Kritik bekomme, dann höre ich mir die auch super gerne an, aber richtigen Hate bekomme ich halt eben nicht, und das, wie schon gesagt, das liegt daran, dass man kann dann noch sehr klein ist, und dass man auch, glaube ich, einfach nicht großartig, also worauf will man eintreten? Wenn ich irgendwelche Videos über die 10 brutalsten Filme auf Netflix mache, dann kann man schreiben, es ist scheiße, dass du den und den Film nicht erwähnt hast, aber dann ist es ja auch kein Hate, sondern keine Ahnung, dann regt sich der eine Kommentarschreiber halt auf darüber, dass ich den einen Film vergessen habe. Meine Güte. Dann lasse ich das auch nicht so an mich ran. Und es gibt natürlich andere YouTuber, auch andere kleine YouTuber, die regelmäßig Hate bekommen, und ich weiß aber auch nicht, man hat andauernd Hate bekommt, dass man dann vielleicht auch nicht mehr so sortiert und so überlegt, okay, vielleicht war es ja irgendwo berechtigte Kritik, nur die Ausdrucksweise war halt scheiße. So, ich habe auch schon, also ich habe eine relativ gelbe Zahnfarbe. Das liegt nicht daran, dass ich keine Zähne putze oder so, sondern es ist halt einfach so. Seht ihr vielleicht. Und ja, wenn ich dann meinen blöden Spruch dafür bekomme, meine Güte, dann lösche ich den Kommentar und die Welt geht ganz normal weiter. Aber es gibt auch Leute, die sich da halt wirklich so krass aufregen können und keine Ahnung, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Wenn irgendjemand meint, wenn irgendein Typ meint, mich beleidigen zu müssen oder eine Frau, also oder eine Frau mich meint, beleidigen zu müssen, keine Ahnung. Dann ist es halt so. Dann lasse ich das nicht an mich ran, wenn es halt eben nur Beleidigungen sind. Wenn darunter auch irgendeine berechtigte Kritik herrscht, dann versuche ich es trotzdem ja irgendwie anzunehmen, auch wenn die Ausdrucksweise scheiße ist. Aber im Endeffekt bekomme ich ja keinen Hate. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, vielleicht mache ich auch irgendwann mal einfach ein beschissenes Video und dann ist es ja ganz richtig, dass ihr mich kritisiert und dann hoffe ich natürlich, dass ihr eine richtige Ausdrucksweise benutzt, mich nicht einfach tot beleidigt, aber wenn irgendein Video Hate verdient hat, weil ich da irgendwie Blödsinn laber, dann hoffe ich, dass ihr dort dann auch sagt, dass ich da Blödsinn gelabert habe. Deswegen ja. Im Endeffekt, ich bekomme keinen Hate, falls ich Hate bekomme, irgendwie, dann lasse ich den entweder nicht an mich ran oder ich versuche, falls es da irgendwas herauszuziehen gibt, was ich verändern kann, dann versuche ich mir das zumindest anzuhören, auch wenn die Ausdrucksweise scheiße ist, aber wie schon gesagt, ich bekomme im Endeffekt keinen Hate. Was ich auch einfach mal als Kompliment für meinen Content annehme. Doch, ja. Wenn man keinen Hate bekommt, dann macht man ja anscheinend irgendwas richtig, würde ich sagen, oder? Denke schon. Deswegen war es das jetzt auch mit diesem Video, mit diesem Q&A. Ich verabschiede mich in die Sommerpause. Mit nochmal echt einem. Mit einem langen Teil. Alter, fast 40 Minuten. Ihr müsst wissen, jetzt kann ich es ja sagen. Ich habe das gerade schon mal aufgenommen, das Q&A. Ja. Und dann ist mein PC ausgegangen, weil ich vergessen habe, dass das Stromkabel nicht richtig drin ist. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Aufnahme jetzt richtig ist, denn das noch ein drittes Mal aufzunehmen, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, dafür wäre ich nicht bereit. Die Sommerpause habe ich jetzt auch wirklich verdient. Also, dass ich eine Aufnahme wirklich, so eine 30-minütige Aufnahme habe ich, glaube ich, noch nie verkackt. Also, das tut, das tat weh, als ich gesehen habe, dass sich der Laptop einfach so herunterfährt und ich wusste genau, ja, das kann ich normal machen. 30 Grad. Also, saß ich im Endeffekt gerade hier über eine Stunde. das mache ich gern für euch. Und es waren halt wirklich coole Fragen. Also, ich hatte sehr viel Spaß daran, an jeder. Also, der fiktive Film war absolut geil. Lieblingskriegsfilm heraussuchen, über die weiteren Dune-Filme nachzudenken oder dann auch die ganzen Fragen von dir, Ryan Anderson, der echte. Sehr cool. Von daher, danke an euch für die vielen coolen Fragen. Es ist natürlich auch so eine Sache, dass ich da einfach super stolz bin, auch auf meine Community. Ich glaube, wir haben fast 1000 Abonnenten. Also, ich glaube, langsam kann man Community sagen. Und es macht mir einfach wirklich momentan viel Spaß. Also denkt auch nicht, dass ich jetzt hier in die Sommerpause gehe, weil es mir irgendwie keinen Spaß macht, weil ich eine Pause brauche, sondern ich werde noch andere Sachen machen und die kann ich sonst einfach nicht machen, wenn ich immer noch weiter Videos produziere. Und von daher freut euch hoffentlich auf das, was in nächster Zeit kommen wird. Ich versuche echt an dem Kurzfilm, also den Kurzfilm dann noch relativ schnell rauszubringen, aber ich muss ihn erstmal drehen und das wird sicherlich auch seine Zeit dauern. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht kann ich schon was sagen, wenn ich das Infovideo aufnehme. / den Filmeinkauf Anfang August. Ansonsten, wie schon gesagt, wir werden uns vielleicht auch in diesen 2 Wochen nochmal wiedersehen. Da bin ich mir relativ sicher. Wie schon gesagt, allein schon für Barbie und für Oppenheimer. Und ich will auch, dass ihr eine ganz tolle Zeit habt. Genießt das gute Wetter. Ich weiß, die Hitze kann auch manchmal anstrengend sein, aber mir macht schon ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich dann noch die Sonne sehe und nicht irgendwie Regen und graue Wolken, sondern ich hasse die Hitze, aber das Licht, das irgendwie der Sommer ausstrahlt, das finde ich dann schon doch irgendwie richtig geil. Und dass man irgendwie auch draußen was machen kann, lange draußen sitzen kann mit seinen Freunden. Ich liebe diese Zeit und deswegen kann ich euch nur sagen, genießt es. Trefft euch mit euren Freunden, schaut vielleicht mal einen Tag keinen Film, schaut auch nicht. Meiner Meinung nach habe ich jetzt auch einige Tage gemacht, dass ich einfach gesagt habe, komm, ich schaue nichts, ich bin nicht in der richtigen Stimmung und das ist dann auch richtig so. Und warum schocke ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Das war's. Es ist over. Bis Anfang August. Wir sehen uns, Leute. Ciao.